Deutschlandfunk, Europa heute.
Frau Kempin, Emmanuel Macron galt spätestens seit seiner Sorbonne-Rede 2017 als Ideengeber für die Europäische Union. Er hat die EU-Partner zu immer neuen Initiativen gedrängt. Nun hat er sich innenpolitisch mit der vorgezogenen Wahl zumindest teilweise entmachtet, wenn man so will. Was heißt das für seine außenpolitische Stellung, für seinen Einfluss in Europa?
Auch das ist zurzeit schwer zu beantworten. In der Verfassung ist dem Präsidenten eine Vorrangstellung eingeräumt in Frankreich, wenn es um die Außen-, Verteidigungs- und auch die Europapolitik geht. Also er sitzt weiter dort an den Schalthebeln, wenn Sie so wollen, hat die Möglichkeit, die Richtung vorzugeben. Allerdings gilt diese Verfassung nur so lange, wie nicht Minister in den Fachausschüssen in Europa sitzen, in der Europäischen Union, die natürlich im Zweifelsfall eine andere politische Richtung vertreten als die des Präsidenten. Und da sind wir wieder in dem Nebel, den Sie eben schon skizziert haben. Wir wissen nicht, ob, wann und wie eine Regierung in Frankreich zustande kommt und welchen Einfluss da in dieser Regierung möglicherweise die extreme Linke von Jean-Luc Mélenchon spielen wird.
Gibt es denn Erfahrungen aus früheren Kohabitationen, die man jetzt heranziehen kann, wo Präsident und Regierung ja auch aus unterschiedlichen Lagern stammen?
Ja, also es gab drei sogenannte Kohabitationen in der Geschichte der Fünften Republik bis dato. Und wenn wir zurückschauen, muss man sagen, dass in allen drei Kohabitationen tatsächlich die Macht stärker beim Premierminister und der Regierung als beim Präsidenten der Republik lag.
Und das heißt dann für die europäische Ebene, wir werden dann einen Premierminister von dem einen politischen Spektrum, aus dem einen politischen Spektrum auf dem Gipfel sehen und den Präsidenten daneben? Oder wie muss man sich das dann praktisch vorstellen?
Ja, davon können wir tatsächlich ausgehen. So war es in der Vergangenheit auch, dass beide Lager sich sozusagen das Recht für sich reklamieren, mit ihren politischen Ideen sichtbar zu werden auf der europäischen Ebene.
Was sind denn die Werkzeuge der jetzigen Opposition, die dann womöglich in eine neue Regierung kommt, um den Präsidenten außenpolitisch auf ihren Kurs zu drängen? Ist es nur das Budget oder welche anderen Werkzeuge liegen bereit aufgrund der Verfassung?
Es ist natürlich vorrangig tatsächlich das Budget. Da haben Sie absolut recht. Das ist die stärkste Waffe in Anführungsstrichen, die die französische Nationalversammlung hat. Das Parlament hat sich allerdings in den letzten Jahren auch einige Rechte erstritten. Wenn wir beispielsweise auf die Verteidigungspolitik schauen, da sind wir es gewohnt, dass der Präsident quasi mit einem kleinen Fingerschnipp, wenn Sie so wollen, französische Soldatinnen und Soldaten in x-beliebige Krisenregionen dieser Welt entsenden kann, damit sie dort internationales Recht und französische Interessen verteidigen. Es ist aber so, dass das Parlament nunmehr nach 4 Wochen in der Assemblée Nationale über diese Entscheidung des Präsidenten beraten kann und nachträglich die Möglichkeit hätte, die Soldatinnen und Soldaten auch wieder zurückzurufen. Das ist insbesondere natürlich interessant mit Blick auf die Ukraine. Präsident Macron hatte ja die Idee der Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine ins Spiel gebracht. Das linke Bündnis des Nouveau Front Populaire lehnt diese Entscheidung konsequent ab, sagt keine Bodentruppen mit uns.
Die Bodentruppen sind das eine Thema, das Geld, die Budgetfrage, das andere. Wann würde diese Macht zum ersten Mal sichtbar werden, dass diese gestiegene Macht des Premierministers oder gewachsene Macht des Premierministers gegenüber dem Präsidenten? Das Budget für 2024 ist ja bereits beschlossen in der Nationalversammlung.
Genau, also im Herbst nach der sogenannten politischen Rentrée, also ab September, stehen in Frankreich die Verhandlungen über den Haushalt 2025 an. Und ab dem Moment würde sozusagen die Stunde tatsächlich des Premierministers schlagen. Man muss aber auch sagen, die Parteien des linken Bündnisses haben ja gestern Abend im Siegestaumel, wenn Sie so wollen, schon gesagt, wir wollen sofort damit beginnen, unser Programm umzusetzen. Wir machen das über Dekrete. Wir setzen sofort die Rentenreform oder die arbeitsmarktpolitischen Reformen allesamt des Präsidenten aus. Dieses Programm würde Frankreich, so haben es Expertinnen und Experten ausgerechnet, etwa 150 Milliarden Euro kosten. Und das wirft natürlich ein, wenn Sie so wollen, schales Licht auf den Haushalt des Landes, der ja ohnehin sich in Schieflage befindet.
Wir wissen aktuell noch nicht, das haben wir gerade besprochen, wer mit wem koalieren wird, wenn es denn zu einer Koalition kommt. Aber Jean-Luc Mélenchon von der linksradikalen Bewegung La France Insoumise hat schon mal einen Volksfront-Premierminister verlangt. Mélenchon gilt als Deutschland-Kritiker, wenn nicht gar Deutschland-Hasser, muss man sagen. Die Wiedervereinigung hat er einmal als Annexion bezeichnet. Er hat ein Pamphlet veröffentlicht mit dem Namen Bismarck-Hering, das deutsche Gift. Er macht darin Deutschland für die Turbulenzen in der Eurozone verantwortlich. Teilt er mit dieser Deutschland-Ablehnung, Frau Kempin, im Grunde den Blick von Marine Le Pen auf Frankreichs mächtigen Nachbarn?
Ja, ich glaube, da liegen die beiden sehr eng beieinander, Le Pen und Mélenchon. Beide haben ja in der Tat so eine Gleichung aufgestellt, die da lautet, frei übersetzt, die Europäische Union ist schuld daran, dass Frankreich in Teilen des Landes abgehängt ist, dass es mit sozialem Dumping konfrontiert ist, Ausschreibungen machen muss, öffentliche Daseinsvorsorge eben in weiten Teilen des Landes abgebaut ist. Sie nennen es beide den Hyperkapitalismus. Und weil sie Deutschland als stärkste Macht in der Europäischen Union ausgemacht haben, machen sie eben Deutschland für diese Missstände verantwortlich. Also über die Europäische Union landen sie dann sehr schnell bei Deutschland. Da sind sich beide in der Tat einig. Das deutsche Diktat, wie sie es nennen, muss unbedingt beendet werden in der Europäischen Union.
Letzte Frage: Wie müsste sich Deutschland auf eine Volksfront-Regierung vorbereiten?
Ja, auch da ist es tatsächlich schwer zu sagen, wie extrem die neue Volksfront auftritt. Es gibt Programmpunkte des neuen Front Populaire, die Deutschland vor große Herausforderungen stellen würden, wenn sie denn so kommen. Insbesondere will die Bewegung Freihandelsabkommen nicht neu schließen im Rahmen der Europäischen Union. Sie will sich nicht länger an die Maastricht-Kriterien halten. Also sie stellt viele Grundprinzipien der Europäischen Union in Frage. Und das dürfte nicht leicht sein, da einen Gleichklang zwischen Berlin und Paris herzustellen.
Sagt Ronja Kempin, Frankreich-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Besten Dank für Ihre Analyse heute Morgen, Frau Kempin.